Ja, ihr Lieben, es ist einfach wunderbar, dass wir das Wort Gottes haben. Ohne dieses Wort wären wir arg dran. Wir wären im Dunkeln, wir wären verlassen, wir wären wie diese Welt verloren. Und ihr Lieben, wir leben in einer sehr schweren Zeit, in einer schlimmen Zeit, einer harten Zeit, wie es der Apostel Paulus seinem geliebten Sohn Timotheus schreibt, eine Zeit, die geprägt ist von Gottlosigkeit. Gott ist nicht gerade populär. Religion ja, aber nicht der Gott der Bibel. Und so schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 und Vers 1 an seinen Sohn Timotheus, seinem Glauben gezeugten Sohn. Er sagt, du aber sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das musst du wissen. Was sind diese letzten Tage? Die letzten Tage sind die Tage vom ersten bis zum zweiten Kommen Jesu. Denn die Menschen, sagt er, werden selbstsüchtig sein. Sie werden geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Es gibt sogar eine Gruppe, die sich danach nennt. Unheilig mit dem Grafen, der sein Statement damit macht, wie er über Gott denkt. Sie werden lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ihr Lieben, wenn ihr nicht ganz mit Scheuklappen durch diese Welt lauft, dann seht ihr, dass genau diese Dinge in unserer Welt sich so zutragen, wie sie dort stehen. Selbstsucht regiert, Geld herrscht, Stolz und Hochmut sind an der Tagesordnung. Lästerer finden wir an jeder Ecke. Und ungehorsame Kinder schon im eigenen Haushalt, oder? Und es ist sehr traurig zu erleben, dass wir in einer pervertierten, verdrehten Gesellschaft leben, die das Gute böse heißt und das Böse gut. Aber ihr Lieben, die Verse, die der Paulus schreibt, richtet sich gar nicht mal so sehr an diese atheistische, gottlose Welt, sondern er spricht hier von religiösen Menschen. Er sagt in Vers 4, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Hier geht es nicht nur um irgendwelche weltlichen Menschen, um irgendeine gottlose Gesellschaft, sondern hier geht es um religiöse Gesellschaft, die sich von Gott abgewendet hat. Eine religiöse Gesellschaft, die von einem Gott redet, aber nicht an die Kraft dieses Gottes glaube. Wir haben heute Morgen von der Kraft des Evangeliums gesprochen. Diese sogenannten, sogar Theologen, kennen Gott überhaupt nicht. Sie geben vor, ihn zu kennen. Aber mit ihrem Leben verleugnen sie ihn. Ihr Lieben, diese sogenannten Theologen sprechen heute davon und diskutieren heute seit einigen Wochen darüber, ob das Alte Testament denn überhaupt noch zu gebrauchen wäre, ob man es dem Neuen Testament überhaupt gleichstellen könnte. Und so hat ein gewisser Theologe gesagt, nein, das Alte Testament müsste dem Apokryphen gleichstellen. Mehr nicht. Neben unsere Universitäten und Seminare sind geistliche Leichenschauhäuser geworden. Dort wird kein echter Glaube produziert, sondern dort werden die Lehren von Dämonen verbreitet, wie Paulus es auch im 1. Timotheus sehr deutlich sagt. Sie verführen und werden verführt. Im 2. Timotheus Kapitel 3 heißt es, in Vers 13, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Eine tragische Situation. Und dabei, ihr Lieben, ist nicht die größte Kriminalität, dass irgendjemand vergewaltigt wird oder dass es in Charleston in südlichen Carolina ein weißer Mann in eine schwarze Kirche geht und Menschen erschießt. Das ist nicht das größte Verbrechen. Das größte Verbrechen ist, dass das Wort Gottes nicht als Wort Gottes erkannt wird und Gott zum Lügner gemacht wird. Lieben, wir leben in einer schweren Zeit. Wie schon in vergangenen Predigten gesagt haben, haben wir uns zu sehr an ein Kuschel- und Wohlfühl-Evangelium gewöhnt, an einen Glauben, der uns irgendwelche guten Dinge bringt, aber wir sind nicht bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen, indem wir gehorsam sind. Wir leben in schweren Zeiten, in harten Zeiten. Ich predige seit 30 Jahren. Es kommt gerade diesen nächsten Monat, glaube ich, seit das erste Mal 1985 gepredigt. Ich kann seitdem bestimmte Sachen nicht mehr so öffentlich von der Kanzel ansprechen, wie ich es damals vor 30 Jahren getan habe. Obwohl wir kein Blatt vor den Mund nehmen, müssen wir Dinge heute sehr diplomatisch und sehr vorsichtig ausdrücken, wenn wir einige Dinge ansprechen. Wir leben in schweren Zeiten. Und wenn wir uns umschauen, dann werden wir feststellen, dass das Christentum immer kleiner wird. Ich rede nicht vom Evangelikalismus. Der Evangelikalismus ist darum besorgt, dass wir immer größer werden, dass wir immer mehr werden und Kompromisse werden gemacht, damit wir größer werden. Der Evangelikalismus macht Kompromisse gegenüber der Wahrheit des Wortes Gottes. Sie legen Zeugnis gegen die Schrift ab. Sie verleugnen die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes innerhalb des Evangelikalismus. Die wahre Christenheit wird immer kleiner und ist immer klein gewesen. Das drückt Jesus sehr deutlich in der Bergpredigt in Kapitel 7 aus, wenn er sagt, dass der Weg, der zum Leben führt, nur mit wenigen besetzt ist. Da heißt es in Matthäus 7,14, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Es gibt wenig Menschen. Manchmal sind wir ein bisschen bekümmert darüber und denken, oh, warum sind wir nur so wenig? Wir gucken uns um und können wir überhaupt die Wahrheit haben? Und nach menschlichen Prinzipien und Maßstäben, naja, können wir denn schon überhaupt Recht haben? Wir paar Leute hier in Berlin, Hohenschönhausen, sicherlich sind wir ja nicht die Einzigen, das wollen wir auch nie beanspruchen, aber ihr seid gerade mal 100 Leute, was bringt ihr schon auf die Beine? Ihr wollt die Wahrheit haben? Ist ja wohl lächerlich. Und sowas hat es zu allen Zeiten gegeben. Kinder Gottes, die in der Wahrheit Gottes wandelten, waren immer wenige. Ich möchte euch zu jemandem führen, der das in einer extremeren Weise, als wir erlebt haben, im Alten Testament. Und ihr wisst schon, wovon ich spreche. Ich spreche von Noah. Ihr dürft eure Bibel gerne aufschlagen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Warum gehen wir ins Alte Testament? Das Alte Testament für uns überholt und abgeschrieben, wie es bei den sogenannten modernen Theologen heute der Fall ist. Warum gehen wir dorthin? Nun, ich gehe dorthin, weil Paulus im Römerbrief sagt, dass alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zur Belehrung zuvor geschrieben. Und hört gut zu, da gibt es einen Zweck. Damit wir durch das Ausharren, das standhafte Festhalten, das Ausharren und den Trost, das ist die Ermutigung der Schriften, Hoffnung fassen. Deshalb gehen wir ins Alte Testament. Wir fassen Hoffnung durch das, was andere bereits schon erlebt haben vor uns. Wir sind nicht die Einzigen. Wir müssen uns nicht selbst bemitleiden. Wir können Mut fassen, indem wir sehen, was andere schon geglaubt haben vor uns. Schwierige Zeiten durchgemacht haben, die den unseren sehr ähnlich sind. Wenn wir jetzt zum ersten Buch Mose, Kapitel 6 gehen, dann sehen wir äußerst schwere Zeiten, die es in dieser Art und Weise noch nicht mal jetzt mehr gibt. Das ist etwas anders, unsere Zeit, aber dort ereignen sich Dinge, die sehr außergewöhnlich sind. Und ich möchte mit euch über Noah sprechen. Noah begnadigt, bewahrt und begleitet inmitten einer boshaften Welt. Noah begnadigt, bewahrt und begleitet inmitten einer boshaften Welt. Und ich lese euch die Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, vor, bis zu Vers 8. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von all jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach Jahwe: Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmt gewesen sind. Als aber Jahwe sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, da reute es Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und Jahwe sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen Jahwes. Wir haben es hier mit einer äußerst boshaften Zeit zu tun. In den ersten beiden Versen sehen wir, dass die Menschen kooperieren mit gefallenen Engeln, mit Dämonen. Dort heißt es: Es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne. Nur diese Begrifflichkeit Gottessöhne kennen wir aus einem Buch, das etwa zur gleichen Zeit, vielleicht sogar noch früher geschrieben wurde als dieses Buch, dem ältesten Buch der Bibel, wahrscheinlich dem Buch Hiob, als gefallene Engel, als Engelwesen. Nicht nur gefallene, aber hier in diesem Kontext als gefallene Engelwesen. So wie auch im Hiob Kapitel 1 und Kapitel 2 sehr deutlich zu sehen sind, handelt es sich hier um gefallene Engelwesen. Der Kontrast macht es deutlich: Gottessöhne, die sich Töchter der Menschen sahen, nahmen. Sie sahen, dass sie schön waren, und sie nahmen sich von all jenen zu Frauen. Hier sind gefallene Engelwesen, die ihren natürlichen Bereich, ihren Herrschaftsbereich verlassen. Wir wissen nicht genau, wie es geschehen ist, sich möglicherweise menschlicher Körper angenommen haben, oder sich irgendwelche Menschen ausgesucht haben, Männer ausgesucht haben, um in der Lage zu sein, eine Rasse zu produzieren, die Schaden anrichtet für den Plan Gottes. Und wir wissen nicht ganz genau, wie es geschehen ist. Wir wissen, dass heilige Engel sich als Menschen zeigen konnten. Wir wissen, dass als drei Engel, der Herr selbst und zwei weitere Engel, dem Abraham erschienen, als Menschen erschienen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich wahrscheinlich diese gefallenen Engel sich menschlicher Personen angenommen haben, sich Männerkörper genommen haben, Besitz ergriffen von ihnen, um mit Frauen Kinder zu zeugen. Und woher bin ich mir dessen so sicher? Es gibt sehr viele Theorien darüber, was diese Verse bedeuten. Wenn wir ins Neue Testament gehen, und schlag mal bitte eure Bibeln auf, und dort könnt ihr nachlesen von diesen Engeln. Die werden angesprochen im Judasbrief und im zweiten Petrusbrief. Da könnt ihr auch schon mal euren Finger reinstecken. Judas, Vers 6, es gibt nur ein Kapitel, spricht er von dem Gericht, das Strafgericht, das über Engel kommt, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis bewahrt hat. Hier nimmt der Judas, der Halbbruder unseres Herrn, Bezug darauf, auf dieses Ereignis. Sie verlassen ihren natürlichen Herrschaftsbereich, sie bewahrten ihn nicht und wurden deshalb für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt. Und zwar in den Abgrund. 2. Petrus, Kapitel 2 und Vers 5. Vielmehr, und Vers 4 fängt es an. Da ist es, wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als achten. Seht ihr, hier wird Bezug genommen auf dieses Ereignis in Genesis, in 1. Mose, Kapitel 6. Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern fremdem Fleisch nachliefen, wie es auch Judas sagt. Die wurden bewahrt in Fesseln der Finsternis, in den Abgrund geworfen. Der Abgrund, der als Gefängnis diente, das sehen wir auch in Offenbarung Kapitel 20. Dort wird Satan zukünftig für 1000 Jahre in den Abgrund geworfen, bevor er sein ewiges Gericht erfährt und in den feurigen See geworfen wird. Aber dieser Abgrund ist das Gefängnis für diese gefallenen Dämonen, die ihren Herrschaftsbereich verließen und fremdem Fleisch nachliefen. Nämlich in Lukas 8 heißt es dort in Vers 31, dass die Dämonen, die ausgetrieben wurden von Jesus, baten darum, dass sie nicht in den Abgrund geworfen würden, sondern in die Schweine wollten. Sie wollten nicht in dieses Gefängnis, sondern sie wollten weiterhin frei bleiben. Und Jesus gewährte ihnen und sie durften in die Schweine einfahren. Sie baten darum, nicht in den Abgrund gesandt zu werden. Dennoch gibt es eine Reihe von Engeln, die in diesem Abgrund sind, aufgrund der Boshaftigkeit, die hier auf der Erde vor sich ging, zu dieser Zeit. Da heißt es weiter, sie nahmen sich von den Frauen, von allen, die ihnen gefielen. Und das missfiel Gott. Da sprach Jahwe, mein Geist soll nicht immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja nur Fleisch. Der Mensch blieb Fleisch, auch aus diesen Verbindungen zwischen dämonischer Gemeinschaft mit Männerkörpern und Frauen blieb der Mensch immer nur Fleisch. Aber es war ihm ein Greuel. Er sieht, wie sich diese Frauen auf diese Männer, dämonenbesessenen Männern einließen, um Kinder zu zeugen. Und jetzt kommt die Aussage, so sollen seine Tage noch 120 Jahre betragen. Das wird unterschiedlich ausgelegt. Einige sagen, das bezieht sich jetzt auf das künftige Alter der Menschheit. Die meisten Theologen und ich bevorzuge hier, dass es die 120 Jahre Frist ist, die jetzt Gott der Menschheit, der damaligen Welt, der alten Welt setzt, 120 Jahre und dann würde die Flut kommen. Es kommt zum Gericht aufgrund dieser Boshaftigkeit. Außerdem gab es in jenen Tagen sogenannte Riesen, steht bei euch in vielen Übersetzungen, oder die Nephilim. Und auch später noch, solange die Gottessöhne, also die gefallenen Dämonen, zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, gab es auch diese Helden. Diese Nephilim bedeutet eigentlich, kommt von einem Verb, der Grundstock oder Grundwurzel ist, kommt von Fallen. Sie waren Männer, die über andere hergefallen sind und bekannt waren dafür. Sie waren Helden, sie waren Krieger, sie waren harte, schreckliche Krieger und waren dafür bekannt. Dieses Wort kommt nur ein weiteres Mal vor im 4. Buch Mose, und zwar als die Spione ausgesandt worden in das Land Kanaan. Da übertrieben die Spione und sagten, hey, wir können dieses Land nicht einnehmen, da gibt es Nephilim. Da gibt es diese Helden, diese großen Menschen, die Kinder Enaks. Ihr Lieben, es bezieht sich hier in diesem Text nicht auf ein besonderes Geschlecht, auf eine bestimmte übernatürliche Rasse, denn diese Rasse kann nach der Flut nicht mehr da sein, denn sie wurden alle ausgelöscht und die ganze Welt wurde bevölkert durch die Söhne Noahs. Es handelt sich hier vielmehr um Helden, die berühmt gewesen sind und die bis zu dem Gericht gelebt haben. Später gibt es eine ähnliche Form von Menschen. Möglicherweise hatten sie einen hohen Wuchs, aber ist nicht irgendwie eine übernatürliche Form von Rasse. Es ist auch nicht das Produkt dieser Verbindung zwischen Dämonen und Menschen. Das sind zwei verschiedene Gruppen, die hier angesprochen werden. Aber diese Helden fielen über die Menschen her. Und als nächstes heißt es, und Jahwe sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war. Jetzt könnt ihr eure Vorstellung laufen lassen. Tut es lieber nicht. Denkt an das, was gut ist. Aber ihr wisst, dass ihr kennt das Böse aus eurem eigenen Leben. Aber er sieht die Bosheit, dass sie sehr groß war. Und diese beiden Faktoren tragen dazu bei, dass sie sehr groß war. Denn die Menschen haben sich darauf eingelassen, zum einen die Frauen auf diese dämonisch besetzten Männer, zum anderen gab es diese sogenannten Nephilim, die über andere Menschen herfallen, Krieger, die andere ausgebeutet haben oder bekriegt haben. Die Bosheit des Menschen war sehr groß. Hört gut zu. Und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur Böse. Also nichts Positives dabei, nichts Ehrbares dabei. Nur Boshaftigkeit innerhalb der Menschen. Und wir wissen, Jesus hat selbst darüber gelehrt, dass die Bosheit, Mord und so weiter woher kommt? Aus dem Inneren des Herzens. Er betrachtet die Menschen, betrachtet ihre Gedanken seines Herzens, sie waren alle Zeit nur böse. Die absolute Verderbtheit der Menschen wird hier offensichtlich. Es handelt sich um eine sehr, sehr böse Zeit. Die Zeit war so böse, dass es den Herrn gereute, dass er den Menschen gemacht hatte. Was, ihr Lieben, nicht so zu verstehen ist, dass Gott sich geirrt hatte, sondern er bringt hier seine Gefühle gegenüber der Menschheit zum Ausdruck und sagt, ich habe kein Wohlgefallen am Tod eines Sünders. Gott gereut es nicht, dass er etwas gemacht hat in dem Sinne, dass es ihm ein Irrtum unterlaufen ist. Das ist nicht der Gedanke hier. Wir können das nicht auseinanderhalten. Wenn wir uns etwas gereut, dann hätten wir es lieber nicht getan und wir haben was falsch gemacht. Gott macht keine Fehler. Hier werden seine Gefühle, seine Gedanken zum Ausdruck gebracht, dass er kein Wohlgefallen daran hatte. Gott hat nicht gesagt, hups, ich habe die Menschen falsch gemacht, sondern macht es für einen bestimmten Zweck. War den Zweck, seine Gnade zur Schau zu stellen. Ihr kennt das aus dem Epheserbrief. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Wozu? Zur Sohnschaft. Warum? Damit wir etwas sind zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner wunderbaren Gnade. Hier sehen wir in diesem Gericht, in dieser Gottlosigkeit, in dieser absoluten einmaligen Gottlosigkeit in der alten Welt, dass genau Gott das tut. Er begnadigt. Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen Jahwes. Das Urteil ist gesprochen. Jahwe sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Deine Gefühle werden hier ausgedrückt. Sicherlich fragen wir uns, warum werden die Tiere mit hineingezogen? Und der Fluch der Menschheit, den die Menschheit über diese Welt gebracht hat, hat Konsequenzen in allen Bereichen des Lebens. Und manchmal wird der Gerechte darunter leiden. Und hier sind es die Tiere, die mit hineingenommen werden, die alle verenden werden in dieser Flut, mit Ausnahme derer, die Gott rettet. Es ist eine schlimme Zeit. Und ihr Lieben, lasst uns einmal in diese Situation des Noahs einsteigen. Noah bekommt, wenig später lesen wir Anweisung, Noah, bau dir eine Arche. Er kriegt Anweisung, er erhält einen göttlichen Befehl, wie es der Schreiber des Hebräerbriefes sagt. Er soll eine Arche bauen. die ihm selbst zur Rettung und die Rettung seiner Familie dienen sollte, sowie zur Rettung der Tiere, die Gott vorgesehen hatte, dass sie gerettet werden sollen. Versetzen wir uns einmal in diese Situation hinein, in diese Gottlosigkeit der Menschen. Und ihr Lieben, manchmal haben wir so den Eindruck davon, dass ja, da haben sich ein paar hundert Leute irgendwo in irgendeinem Bereich der Welt versammelt. Ihr werdet überrascht sein. Die Weltbevölkerung zu der Zeit ist durchaus möglich, dass sie der Bevölkerungsdichte unseres Planeten heute gleicht. Denn die Menschen haben sich explosiv in einem viel höheren Maße verbreitet und einer viel größeren Geschwindigkeit, als es heute der Fall ist. Warum? Das wisst ihr ganz genau. Noah war der 10. in der Linie. Aber innerhalb dieser Linien sehen wir, wie alt wurden die Menschen? Noahs Großvater wurde 969 Jahre alt. Er selbst wurde 950 Jahre alt. Und das Durchschnittsalter ist so um die 900 Jahre. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man früh an Kinder zu kriegen, dann 10 einfach gar nichts. Oh, hast du eine kleine Familie heute? Oh, hast du eine kleine Familie mitgebracht mit 10 Kindern? Wir wissen ja, dass Josephus davon berichtet, dass Adam, ich weiß nicht genau wie viele, aber um die 50 Kinder oder sowas hatte. Und es wird auch immer wieder überholt. Und sie zeugten Söhne und Töchter und er starb. Wenn ihr euch das anschaut, wurden also viele Kinder und viele Töchter und Männer gezeugt, Söhne gezeugt. Ich glaube, dass die Erdbevölkerung zu der Zeit in die Milliarden ging. Ihr habt ganz recht gehört. Es war nicht nur irgendwo in irgendeiner Ecke ein paar Leute, die sie versammelt haben, sondern hier ist eine gottlose Gesellschaft, in der es einen Gerechten gibt und mit ihm eine gerechte Familie, seine Söhne Sem, Ham und Japhet und die Frauen dazu, sowie Noahs Frau. 8 Seelen insgesamt. Nun, wir haben den Eindruck, dass wir manchmal sehr wenige sind. Das sind wenige. Nun, wie ist Noah aufgewachsen? Noah hatte einen Großvater, der und sein Vater selbst, der Adam kannte. Sicherlich die Geschichten von Adam sehr, sehr anschaulich für Noah weitergab. Von seinem Urgroßvater wurde gesagt, er starb überhaupt nicht. Er wandelte mit Gott, genau wie Noah, und wurde auf einmal nicht mehr gesehen. Er verschwand. Warum? Er wurde entrückt. Ich kann mir vorstellen, dass Noah als Kind schon bereits diese Geschichten hörte. In Ehrfurcht darüber nachsann, was diese Worte, die jetzt an ihn herangetragen wurden, bedeuteten. Wir wissen, dass er Gottesfurcht besaß. Schlagt mit mir einmal den Hebräerbrief auf. Im Hebräerbrief erhalten wir einen wunderbaren Einblick in das Leben Noahs in Hebräer Kapitel 11, Vers 7. Heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt, in Vers 5. Das ist sein Urgroßvater, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, hört mal gut zu, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Errettung seines Hauses. Was hat ihn bewegt? Gottes Furcht. Er hat Gott gefürchtet. Und das war das große Problem der damaligen Gesellschaft, dass sie keine Gottesfurcht besaßen. Es war eine überaus gottlose Gesellschaft. Und in dieser gottlosen Gesellschaft wuchs er auf. Und dann heißt es auf einmal in Vers 8, Noah fand Gnade. Und wie fand er die? Ging er rum und fand sie unter irgendeinem Busch? Nein, er fand Gnade in den Augen Jahwes. Lieben, alles, was jetzt kommt, was über Noah gesagt wird, über seinen Charakter, über sein Wesen, kann nur über ihn gesagt werden, weil er Gnade in den Augen Jahwes gefunden hatte. Lieben, das Alte Testament hat genauso viel Gnade wie das Neue Testament. Der unlängst ausgebrochene Streit unter den sogenannten Theologen, ob das Alte Testament denn nun wichtig sei. Ein Streit blinder, toter, geistlich toter Theologen, die nicht verstehen, worum es geht. Der Mensch kann nur gerettet werden aufgrund von Gnade. Niemals, auch im Alten Testament, niemals aufgrund von Werken. Es ist immer Gnade, zu allen Zeiten und allein durch Glauben, selbst im Alten Testament. Selbst im Alten Testament ist es sola fide. Nur von Gnade. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, oh Mensch, da ist ja ein toller Typ, den muss ich haben. Den brauche ich jetzt. Die Initiative ging so, wie bei uns auch, von Gott allein aus. Gott erbarmte sich über den Menschen. In seiner großen Barmherzigkeit hat er sich über uns erbarmt und so hat er sich auch über Noah erbarmt. Er fand Gnade in den Augen Jahwes. Deshalb heißt es von ihm, dass er was ist? Gerecht. Dass er Gerechtigkeit liebte. Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann. Was heißt das gerecht? Sündlos? Nein. Er wandelte in den Wegen Gottes. Das war sein Muster. Wir wissen, dass er auch ein Sünder war und wir werden noch auf seine Sünde kommen und diese Sünde hat große Signifikanz, hat große Bedeutung. Aber Gott gebraucht selbst diese sündigen Umstände in seinem Leben. Er war ein Gerechter. Und er war nicht nur selbstgerecht, sondern er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit, wie wir im Petrusbrief gelesen haben. Was machte Noah? Er hat gesagt, ich bin gerettet. Ich werde in die Arche gehen und ihr werdet dahin darben. Nein, er wurde zum Prediger der Gerechtigkeit. Er forderte sein Umfeld auf, Buße zu tun und umzukehren, um in die Arche hineinzugehen. Aber versetzt euch nur einmal in diese Situation. Du bekommst diesen Auftrag, eine Arche zu bauen, ein Schiff zu bauen, in einer Dimension, wie es die Menschheit nicht gesehen hat vorher. Eben zurzeit wird diese Arche im nördlichen Teil Kentuckys gebaut. Die wird nachgebaut in den Originalgrößen. Ihr könnt es nachverfolgen. Gibt eine Webseite, Ark Encounter. Und da könnt ihr Stück für Stück mitverfolgen, wie diese Arche in der Live-Größe gebaut wird. Sie wird nächstes Jahr in 2016 fertiggestellt. Ein monumentales Werk. Ein Riesenteil, sage ich euch. Wir können uns nur vorstellen, was für ein Spott dieser Mann geerntet hat, während er diesen Schiff gebaut hat. Oder diesen Zirkus, wie man gesagt hat. Was machst du? Bist du unter die Viehzüchter gegangen, als die Tiere dann endlich in diese Arche eingingen? Es regnete nicht gleich, es dauerte noch eine Woche. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das so gut vorstellen. Es hat noch nie geregnet. Es war völlig auf dem Trocknen. Die Arche wurde nicht ins Wasser gesetzt. Sie wurde in einer trockenen Wüste gebaut. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das war? Oh, die Verheißung sollte nicht nächste Woche erfüllt werden. Wenn ihr so euch diesen Schiffsbau anguckt auf diesem Internet, wie das heute mit moderner Technik gebaut wird und ein Jahr gebraucht wird. Ich meine, da wird noch was dazu gebaut, aber wenn ihr euch das vorstellt, wie aufwendig das ist, dass es keine moderne Technologie gab, wie es 120 Jahre dauerte, so lange gab Gott Gnade. Und wie vielleicht die Menschen... Noah sagt, Noah, du bist zu alt geworden. Mit 500 bekam er seine Söhne. Dann heißt es, ja, Noah, als du 500 warst, da warst du noch einigermaßen normal, aber jetzt wirst du immer älter. Ich glaube, du hast einen Dachschaden. Man kann sich das so vorstellen. Man kann sich genau vorstellen. Es hat noch nie geregnet. Leben, es hat nie geregnet. Es gab diesen hydrologischen Kreislauf, diesen Wasserkreislauf, wie wir ihn heute kennen, gab es damals nicht. Der war anders. Es gab keinen Regen. Noah sagte, es wird Regen vom Himmel kommen. Er sagt, Noah, du hast eine Waffel. Noah tat das, was er nicht sah. Das baute er. Mich haben diese Verse von Kind an auf eigentlich begeistert. Wir lesen immer wieder, und Noah tat alles, wie es der Herr ihm geboten hatte. Alles. Er ließ nicht Dinge aus. Er sagt, naja, muss mir irgendwann eine Hintertür auflassen. Das Ding muss ich irgendwie umbauen können für irgendwas anderes. Vielleicht für eine Diskothek hinterher, wenn es doch keinen Regen gibt oder so. Vielleicht hier eine Tür vorsehen oder da. Nein. Er tut alles genau, wie Gott es gesagt hat. Genau die Maße eingehalten. Erstaunlich. Was mich im Laufe der Zeit immer wieder begeistert hat, ist, dass Gott spricht. Er spricht einmalig. Leute, wir, die wir immer sagen, oh ja, wenn Gott mit mir geredet hätte, und das tut er in seinem Wort, dann würde ich das tun. Du würdest gar nichts tun. Wenn du das nicht tust, wenn du zum Wort Gottes gehen kannst und immer wieder zurückgehen kannst und sehen kannst, oh, das hat Gott gesagt, das hat Gott gesagt. Wir gehen immer wieder zur Bibel und das steht immer noch da. Noah hätte auch sagen können, Mensch, habe ich einen Albtraum gehabt? Habe ich einen schlechten Tag gehabt? War das wirklich so? Vielleicht haben seine Söhne gesagt, Vater, wir lieben dich ja ganz, ganz doll, aber war das wirklich so? Mann, es gehen 120 Jahre vorbei. Wir denken schon immer, oh Mensch, wann ist es endlich so weit, dass der Herr wiederkommt? In unserem Leben. Und wir haben gerade mal 50 Jahre auf dem Buckel. Einige von euch, die husten gerade und sind 2 Jahre alt. Leben. Er war gerecht. Diese Gerechtigkeit hat er nicht für sich behalten. Er hat gewarnt, er hat gepredigt. Als Prediger der Gerechtigkeit wird er bekannt. Er war untadelig. Tamim, er war komplett, er war intakt, er war makellos, er war untadelig, ohne jeglichen Tadel. Das heißt nicht ohne Sünde, sondern er konnte nicht angeklagt werden unter seinen Zeitgenossen. Und dann heißt es, Noah wandelte mit Gott. So wie wir es bereits bei seinem Urgroßvater Henoch gesehen hatten, der aus der Welt hinaus von Gott weggenommen wurde. Leute, die erste Entrückung. Es gibt immer wieder Leute, die nicht an die Entrückung glauben können. Hier ist die erste Entrückung vor dem Gericht. In ähnlicher Weise wird die Gemeinde entrückt vor dem Gericht. Und Noah glaubte es. Er wandelte mit Gott. Er ging mit Gott. Er vertraute Gott in allem. Und damit ehrte er Gott. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen, wenn wir kein was besitzen? Glauben. Wir müssen ihm glauben. Hebräer 6, 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ihm. Noah fand Gnade in den Augen Jahwes. Wie äußerte sich das? Äußerte sich in seinem Wesen, seinem Charakter, dass er die Werke Gottes tat? Ihr Lieben, lasst mich ein paar Worte dazu sagen. Was ist das, wenn wir Gnade empfangen? Wie fängt das an? Und es fängt damit an, und ich gehe gerne da zur Apostelgeschichte, zu Lydia, der Purpurkrämerin. Alle, die ihr mich kennt, die wisst schon, dass ich das tue. Der Herr tut ihr das Herz auf, heißt es dort, dass sie zuhört. Und das ist der Beginn. Wenn du auf das Wort Gottes hörst, genau, so war es, er tat ihr das Herz auf, so dass sie zuhört, den Worten zuhörte, die Paulus sprach. Okay? Wenn du das Wort Gottes allein schon hörst, beginnt Gott an dir zu arbeiten. Und der Mensch entscheidet sich heute grundsätzlich zu was? Er will Gott gar nicht kennenlernen. Er hört nicht mal erstmal überhaupt gar nicht zu. Er ist nicht mal bereit, sich hinzusetzen und sich das Wort Gottes anzuhören, beziehungsweise es durchzulesen. Es fing damit an, dass man zuhört, dass man auf das Wort hört. Die Veränderung, die Gnade, die Gott dir schenkt, ist, dass du auf einmal die Worte des Gottes, des heiligen Gottes, des lebendigen Gottes verstehst. Du verstehst, wer du bist. Du wirst wiedergeboren. Du wirst erneuert. durch die Worte der Wahrheit. Nicht, weil dich irgendeiner so toll beeindruckt hat, was für ein toller Christ er ist, sondern weil das Wort Gottes dir sagt, dass du ein Sünder bist und du umkehren musst. Das sagt die Bibel. Schlechte Nachricht ist, wir haben das heute Morgen gehört, wir mangeln alle der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Daniel hat es uns vorgelesen, hat es gesagt. Wir mangeln alle der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. In Epheser 1 wird er genannt, der Vater der Herrlichkeit. Wir mangeln diese Herrlichkeit. Wir sind Sünder, wir haben seine Gebote übertreten, wir haben sie nicht erfüllt. Wir treten zu kurz. Aufgrund dieser Tatsache müssen wir bestraft werden. Gott kann nicht darüber hinwegsehen. Es entspricht seiner Gerechtigkeit, dass er Sünde strafen muss. Jemand, der Gnade findet, wenn du Gnade gefunden hast, wenn du wirklich zu Gott gehörst, wenn du sein Kind bist, wenn du ein Gerechter bist, wenn du ein Untadeliger bist, so können wir Christen charakterisieren. Dann hast du erkannt, dass Jesus Christus für dich eine Gerechtigkeit bewirkt hat, die du durch dein eigenes Leben nicht hast bewirken können. Jesus Christus kam in diese Welt, führte ein absolut perfektes, heiliges Leben, ohne Sünde. Makellos war er. Und ging stellvertretend an das Kreuz, damit wer ihn strafen konnte? Der eigene Vater lässt seinen Zorn über seinen eigenen Sohn los. Er schüttet seinen ganzen Zorn auf seinen Sohn los, am Kreuz auf Golgatha, sodass er sich in einem Moment sogar abwendet und Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Zorn des Vaters geht über den Sohn, der dich hätte treffen müssen. Als Begnadigter verstehst du, ich bin der Sünder. Ich beuge mich vor dir, dem lebendigen Gott, der für mich gestorben ist am Kreuz, der die Schuld auf sich genommen hat. Jetzt fragst du dich, wie konnte Noah das begreifen? Jesus war gar nicht gestorben. Und Noah glaubte an alles, was ihm bis zu diesem Zeitpunkt geoffenbart worden ist. Seine Sünde wurde letztlich bezahlt, weil Jesus am Kreuz sterben würde. In Geduld wurde seine Sünde getragen bis zu dem Tag, als Jesus kam und diese Sünde sühnte, auch für einen Noah. Er fand Gnade in den Augen Gottes. Er glaubte ihm. Er wusste, Gott würde kommen. Mose sagte, ein Propheten wie mich wird der Herr senden. Nun, ich möchte etwas hinzufügen. An dieser Stelle, ich muss aufpassen, dass mir die Zeit nicht wegläuft. Aber diese Offenbarung wird zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gegeben. Die Israeliten sind gerade wo? Die befinden sich, als sie den Pentateuch, das Fünfbuch Mose bekommen, auf den Ebenen Moabs. Mose legt ihnen gerade das Gesetz aus. 5. Mose 1 schreibt uns, dass sie dort 30 Tage Moses Tod anschließend betrauern. Sie sind dort, aber Mose erklärt ihnen zuvor, legt er ihnen das Gesetz aus. Und zwar der zweiten Generation. Der Generation, die unter 20 waren, wisst alle darüber, konnten nicht in das verheißene Land Kanaan gehen. Und jetzt legt er ihnen das Gesetz aus. Und er zeigt ihnen durch Noah, und das ist der dritte Punkt, den ich euch gleich zeigen würde, wie er ihn führt und wie er ihn souverän gebraucht. Zeigt ihnen an einer ganz entscheidenden Stelle, dass Kanaan verflucht ist und Kanaan eingenommen werden kann. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Noah findet Gnade. Noah wird gebraucht für uns, um Ermutigung uns zu geben. Stimmt das? Werden wir ermutigt dadurch? Ich werde jedes Mal ermutigt. Dafür sind uns diese Glaubenshelden gegeben worden. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt was? Weil wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, und er bezieht sich auf die ganzen Glaubenshelden in Kapitel 11, lasst uns ablegen die Bürde, jede Bürde und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns laufen in dem Lauf, der uns verordnet ist. Und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hey, seid nicht ermattet, sagt er. Die Hebräer waren noch nicht, bis auf Fleisch und Blut, haben sie noch nicht gegen die Sünde widerstanden. Sie waren noch nicht umgebracht worden. Wir sind es auch noch nicht. Aber wir können vielleicht entmutigt werden, weil wir in einer gottlosen und einer pervertierten Gesellschaft leben. Wir werden ermutigt, die Sünde abzulegen, weil wir einen Noah haben, weil wir in sein Leben hineinschauen und sagen, Mensch, dieser Mann hat es auch gemacht. So sollte ich auch leben, in aller Konsequenz ihm nachfolgen. Dann sehen wir tatsächlich, Gott steht zu seinem Wort. Noah geht in diese Arche und dort bleibt er ganze 378 Tage. Über ein Jahr verbringt er dort in diesem Kasten, das Wasser auf der Erde verschwunden war. Und er landet dort auf diesem bekannten in der Osttürkei, großen Gebirge des Ararats. Befindet sich übrigens zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer südlich vom Kaukasus, an der Grenze zu Armenien. Und ihr wisst, ihr Lieben, bestimmte Expeditionen haben versucht, diese Arche zu finden. Ja, kannte selber einen persönlich, der dort war, der dort geklettert ist. Der Astronaut Jim Irwin, der Apollo 15 Astronaut, der mich mal besucht hat damals am Starnberger See. Er war bei einer so einer Expedition und wollte gerne die Arche finden, wie auch andere Teams. Aber dieser Berg ist mit Schnee bedeckt, ein dauernder Eisberg, ein dauernder Eisklotz. So gibt es verschiedene Geschichten. Man hat die Arche gefunden, man hat sie sichtbar gemacht und wir wissen nicht, was da dran ist. Wir wissen, dass es wahr ist, weil die Bibel es sagt. Ob wir die Arche dort finden oder nicht finden, sie ist da gewesen und sie ist dort gelandet, weil die Bibel es sagt. Wo genau? Nicht so wichtig. Es gibt dort jedenfalls eine Ortschaft, Aguri, von der man sagt, dass dort Noah seinen Altar aufbaute. Wenn ihr dort in dieses Grenzgebiet kommt, ein militärisches Sperrgebiet, das macht es auch noch schwierig, dort hochzukraxeln. Wenn ihr dort runterkommt in diese Ortschaft, dann seht ihr Weinberge über Weinberge. Da wächst so viel wilder Wein, dass man nicht mehr in der Lage ist, diesen Wein zu ernten. Bewohner dort schreiben das dem Noah zu, der ein Landmann war, der die Weinberge gepflanzt hat. Noah wurde gerettet, seine Familie wurde gerettet. Mit 8 Seelen kommt er durch dieses Gericht Gottes. Er ist ein Landmann. Und es ist bezeichnend, was hier geschieht. Lasst uns einmal genau sehen, was dort passiert. In Kapitel 9, ihr erinnert euch sicherlich, gestern wurde ich wieder daran erinnert, als wir EBDC verließen, kamen wir raus und sahen einen wunderschönen Regenbogen. Der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat und als Zeichen des Bundes setzte er einen Regenbogen in den Himmel. Und wir wissen jedes Mal, was Gott denkt an dieser Stelle. Ich werde diese Menschheit nicht mehr mit Wasser vernichten. Ich werde keine Flut mehr bringen. Lokal, ja, aber keine Flut, die über die ganze Erde sich erstrecken wird. Wir sehen, Vers Kapitel 8, gedachte Gott an Noah und alle Tiere. Und in Kapitel 9 macht er eben diesen Bund. Er segnete Noah und seine Söhne und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das, was einst im Garten Eden, was einfach Adam und Eva gesagt wurde. Er gibt ihm bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Er sagt, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. 9,3. Das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Sagt er, ich will das Blut, euer eigenes Blut fordern. Von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Also deutlich, das Gesetz, das auch später durch Mose gegeben wurde, wiederholt das. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Und dann lesen wir später, ab Vers 18. Die 3 Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Und auf einmal richten wir unser Augenmerk auf diesen Kanaan. ein Sohn Hams. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Leute, hört euch das genau an. Von diesen drei Söhnen. Es war keine lokale Flut, es war eine weltweite Flut. Wir haben genügend Beweise dafür. Auf vielen Bergen, in all der Herren Länder, finden wir Muscheln und Versteinerungen, Fische in den höchsten Bergen, die irgendwo zwischen irgendwelchen Felsen geklemmt sind. Und durch diese kataklysmischen Ereignisse der Sintflut gab es diese Versteinerung. Vers 20, Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Dort am Fuße dieses Ararats fing er an, einen Weinberg anzulegen. Wie ich schon sagte, bis über die Schneegrenze hinaus gibt es dort heute noch Weinberge. Als er von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Natürliche Reaktion oder das natürliche Verfahren und der Luftabschluss des Weins fermentiert Wein. Der Gärungsprozess setzt sich an und bestimmte Zusätze, Zuckerzusätze, wird der Alkoholanteil sehr hoch. Und Noah hat dieses Prinzip offensichtlich schon beherrscht. Von normalen vergorenen Wein musst du unheimlich viel trinken, um betrunken zu werden. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich. Nun, man verliert alle möglichen Kontrollen, wenn man betrunken ist. Man tut das, was man wünschte, dass man es nicht tat. Und Ham, achtet mal auf Vers 22, 9 Vers 22. Der Vater Kanaans sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen Brüdern draußen. Und wir erkennen eigentlich nichts, was irgendwie auf irgendeine große Sünde hindeutet, aber es muss eine Sünde stattgefunden haben. Nun können wir natürlich, wer weiß was, spekulieren. Er spricht hier nur, er sah den Vater entblößt, wie er sich entblößte, er sah das. Und er muss in irgendeiner Form sich an seinem Vater versündigt haben. Sündhafte Gedanken über seinen Vater gehabt haben, vielleicht spöttische Gedanken, wir wissen es nicht. Ja, manche Ausleger gehen sehr weit und denken, dass dort irgendwas stattgefunden hat. Das glaube ich nicht. Er sah die Blöße seines Vaters. In irgendeiner Art und Weise hat er ihn unwürdig angesehen. Und er geht sogar noch weiter. Er geht hinaus und sagt es den Brüdern, Sem und Japhet, die aus Ehrfurcht ihrem Vater gegenüber rückwärts in dieses Zelt hineingehen und die Blöße des Vaters bedecken. Ihr Lieben, das hat nichts mit der Blöße, mit dem Aufdecken von Blöße zu tun, was wie wir es in Levitikus lesen, wo es immer um Ehebruch gibt oder wo es um ein tatsächliches Versündigen an der jeweiligen Person geht. Hier geht es tatsächlich um Gedanken, die in unseren Augen fast banal sind. Aber Gott benutzt diese Dinge, sodass Noah, nachdem er wieder nüchtern ist, schaut euch das mal an. Als Noah, Vers 24, von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein Jüngster getan hatte. Getan, angeschaut, vielleicht hat er in einer unpasslichen, in einer ungeschickten Art und Weise über ihn gesprochen. Wieder hören wir, wir sollen Vater und Mutter ehren. Er hat ihn entehrt in irgendeiner Art und Weise, er hat versündigt. Und es kommt wie aus heiterem Himmel, spricht er einen Fluch aus. Er spricht, verflucht sei wer? Ham? Nein, nicht Ham. Der Fluch geht über den Sohn aus, über Kanaan. Und das ist fast ein ausgesprochenes Gebet. Möge Kanaan verflucht sein. Der Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Weiter sprach er, gepriesen sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Gott breitete Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Für uns in gewisser Weise nicht verständlich, aber er konnte Ham nicht fluchen, weil er ein Gesegneter war. Wir glauben, dass Sem, Ham und Japhet auch Kinder Gottes waren. Sie waren gerettet worden, sie hatten sich in die Arche begeben mit ihren Frauen. Es wird Kanaan verflucht. Kanaan hält den Fluch. Und das sollte weitgehende Konsequenzen haben für die Geschichte bis in die heutigen Tage hin. Was passiert? Wir sehen schon sehr bald, wenige Jahre später, beruft sich Gott Abraham, Ur Chaldäer, und er sagt, ich werde dir ein Land geben. Ein Land, das du nicht kennst. Ein Land, in dem du ein Fremdling bist und sein wirst. Aber dieses Land werde ich dir geben. Ihr wisst, die Israeliten sollten die Kanaaniter ausrotten. Und Gott erzählt dem Abraham, zunächst noch Abraham, dass er mit seinem Volk, mit seiner Nachkommenschaft nach Ägypten gehen würde für 4 Generationen, für 400 Jahre, 430 Jahre. Und er würde dort befreit werden, nachdem Gericht an Ägypten, über Ägypten gehen würde. Und dann würde Gericht ausgeübt werden über die Amoriter. Und Amoriter steht stellvertretend für die Kanaaniter. Sie sollten ausgetrieben werden aus diesem Land. Dieses Land sollte für Israel bestimmt sein. Und hier gebraucht Gott und begleitet Gott Noah, um diesen Fluch auszusprechen, um die Geschichte Israels zu bestimmen. Ihr Lieben, heute wird darum gerungen, wem das Land gehört. Israel hat ein Recht darauf, weil Gott es ihnen zugesprochen hat. Die Kanaaniter waren zuerst da. Ihr wisst, wie es manchmal geht. 2 Kinder zanken sich um ein Spielzeug. Wer hat zuerst gehabt? Das Prinzip gilt nicht. Bei Gott gilt es nicht. Gott sagt, dieses Land gebe ich dir. Das ist dein Land. Und ihr Lieben, ich kann verstehen, wenn es darum um diese Landstreitigkeiten geht im Nahen Osten. Wenn es darum geht, wenn es keinen Gott gibt, dann gehört es den Kanaanitern. Wir waren zuerst da. Aber Gott hat gesagt, dieses Land will ich dir zum Besitztum geben. Und ihr seht, wie wichtig dieser Fluch ist. Die Israeliten sind kurz davor, in dieses Land einzuziehen. Und sie müssen wissen, das sind die Verfluchten. Diese Verfluchten müssen ausgetrieben werden aus diesem Land. Leider, und so wisst ihr, haben sie das nicht in vollständigem Maße getan. Wir haben ihnen Frondienste auferlegt. Sie haben sie nicht vollständig ausgerottet. Es wurde ihnen auch oft zum Fallstrick. Kein völliger Gehorsam. Wir werden das beim nächsten Mal noch sehen, wenn wir uns Abraham anschauen werden. Hier gebraucht Gott Noah, er begleitet ihn. Und in seiner Souveränität sogar die Sünde Noahs. Es war nicht okay, dass er betrunken war. Ob er sich nun ausgezogen hat, weil er heiß war. Oder sehr häufig kommt es einfach mit Betrunkensein einher, dass Menschen sich ausziehen. Leider fliegen vom Leib. Macht sich zur Schande. Dennoch gebraucht Gott diese Umstände. Er begleitet ihn. Er spricht einen Fluch, der historische Signifikanz, also historische Bedeutung hat für die Geschichte des Volkes Israels. Lieben, ein Mann, der untadelig, der gerecht ist, der Gott geliebt hat, der Gott geglaubt hat, wird begleitet, wird gerettet. Lieben, das Wunderbare ist, wenn wir Gnade vor Gott gefunden haben, wenn wir Gnade in seinen Augen gefunden haben und du an den lebendigen Gott glaubst, an den lebendigen Herrn Jesus Christus, der für dich gestorben ist und auferstanden, der zurück zum Vater gekehrt ist, von woher wir ihn auch erwarten. Wir erwarten seine Rückkehr. Er wird kommen. Und ihr Lieben, es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Sie werden essen und trinken, sie werden freien, sie werden heiraten. Das beschreibt einfach nur den normalen Prozess oder das normale Leben der Menschen. Sie kümmern sich einfach nicht darum. Es geht ganz normal weiter. Das Leben geht ganz normal weiter. Menschen kümmern sich nicht darum, dass Gott kommen wird und Gericht üben wird. So war es zu Noahs Zeiten. Ich habe gesagt, mein Kasten steht schon 100 Jahre da. Er wird da noch vergammeln. Und dann kam die Flut. Das Gericht kam. Das Maß war voll, so wie das Maß der Amoriter, so heißt es später, nach 400 Jahren voll sein würde, so dass die Kanaaniter aus dem Land ausgetrieben werden mussten. So wird eines Tages, ihr Lieben, das Maß voll sein. Gott wird wiederkommen. Der Herr Jesus Christus wird wiederkommen, um Gericht auf dieser Erde auszuführen. Und wir müssen bereit sein dafür. Und bereit können wir nur sein, indem wir Gott gehorchen. indem wir uns unterscheiden, indem wir uns absondern von dieser Welt und leben, wie er es will, indem wir in den Wegen Gottes wandeln. Das ist die Botschaft des Noahs. Noah ist uns zum Vorbild, zur Ermutigung, aber auch zur Warnung gegeben. Das Leben auf unserer Erde geht nicht immer so weiter. Lass uns nicht uns in die Selbstzufriedenheit einkuscheln, in diesen kuscheligen, in dieses kuschelige Christsein. Lass uns daran denken, wir sind dazu da, um die Gerechtigkeit zu propagieren, weiterzugeben, wie es ein Noah tat. Und zu leben und zu handeln, bis er wiederkommt. Möge der Herr dazu Gnade schenken. Gott hat ihn gesegnet. Er hat die ganze Welt wieder gefüllt. Wisst ihr was? Der Mensch hat sich nicht verändert. Wir lesen danach, dass er genauso böse ist. Aber Gott hat versprochen, dass die Menschheit nicht wieder durch Wasser vernichtet wird. Was wird das nächstes Mal sein? Feuer. Diese Welt wird vergehen. Sie wird vergehen. Ihr wisst, und wir haben nicht die Zeit dazu, aber es kommen Spötter auf, sagt Petrus. Die sagen, wo ist denn nun die Verheißung? Es ändert sich nichts. Es ist alles so, wie es bisher schon war. Und dabei übersehen sie absichtlich, dass Gott schon die damalige Welt, die durch Wasser geschaffen wurde, nämlich kataklysmische Ereignis, schon bei der Schöpfung, als das Wasser ablief, durch Wasser zerstörte. Und das ist der zweite Kataklysmus. Die übersehen das absichtlich, dass Gott Gericht bringt. Die Zeugen dieses Gerichtes liegen überall herum. Leute, wir müssen sehr erfinderisch sein und die Wissenschaftler heutzutage sind sehr erfinderisch und lesen alles Mögliche da rein. Sie wehren sich und sie weigern sich, Gott zu glauben. Lieben, unser Gebet, dass wir verstehen, dass wir hier in dieser Welt sind zu einem Zeugnis. Menschen warnen, dass das Gericht kommen wird. Es kommt wie in den Tagen Noahs. Lasst euch nicht täuschen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für das Leben des Noahs. Wir danken dir, dass er in deinen Wegen gewandelt ist. Dass er seinem Urgroßvater nachgefolgt ist, den du sogar aus dieser Welt hinausgenommen hast, weil du ihn so sehr geliebt hast. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir Noah sehen können, dass Glaube erfahrbar ist, dass er eine Gottes Kraft ist, die auch heute erfahrbar ist. Herr, dir zu glauben, dir zu vertrauen in allem, das wollen wir. Und das können wir aufgrund der Tatsache, dass du dich über uns erbarmt hast. Herr, und wenn hier jemand ist, der nur halbe Sache mit dir macht, ich bete, dass er das begreift, dass du keine Religiosität möchtest, sondern ganzen Glauben. Herr, dass wir dein ganzes Wort anerkennen als das, was es ist, das heilige Wort Gottes, das unfehlbare, irrtumslose Gotteswort, das uns befähigt zur Errettung, das uns errettet hat. Du hast uns wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit, durch den unvergänglichen Samen, das lebendige Wort Gottes, das mächtig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Danke für dieses wunderbare Wirken in unserem Leben. Ich bete, dass du Gnade schenkst über Menschen um uns herum, denen wir von deiner Gerechtigkeit berichten, denen wir von deiner Gerechtigkeit weitersagen. Herr, rette du Menschen. Erbarme dich, so wie du dich einst über einen Noah erbarmt hast und über uns. Wir lieben dich. Danke für diesen wunderbaren Mann. In Jesu Namen.